Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch.
Ja, das ist die Ausgabe vom 5. Februar 2025. Ihr seht hier, wir sind beide im Bild, weil wir in Bern sind. Wie es heisst ja Bern einfach eigentlich. Ist das ja so noch absolut nötig, dass es so wäre. Markus Somm und Dominik Feusi. Ja, wir haben einige Themen. Es ist nicht Bundesrat heute, obwohl Mittwoch ist, weil der Bundesrat hat wieder Ferien. Ist ein bisschen bei uns gesagt. Er hat jetzt vor 2 Wochen hat er die Sitzung müssen ausfallen lassen wegen dem WEF. Und jetzt ist er anscheinend in der Ferien. Das heisst, sie finden da keine Beamten in Bern. Dann gehen die alle auch in die Ferien. Also eigentlich ist Bern völlig lahmgelegt. Man merkt es auch. Es ist total ruhig in dieser Stadt. Es hat fast keine Menschen. Nein, du nicht übertrieben.
Es ist gut. Sogar umgekehrt, oder? Weil die Schüler in der Stadt Bern Ferien haben, haben Beamtenferien und darum hat der Bundesrat Ferien.
Okay, so. Die Schüler sind eigentlich schuld.
Genau.
Gut. Die Schüler zwingen den Bundesrat, unsere Landesregierung, genau, auch in Krisenzeiten, auch in Krisenzeiten in die Ferien zu gehen. Gut. Nein, aber heute ein sehr interessantes Interview vom Tagesanzeiger, und zwar der Philipp Loser und der Mario Stäuble haben den Kandidat von der Mitte für den Bundesrat, Markus Ritter, befragt. Was fällt da auf, Dominik?
Ja, sie sind zu ihm auf Altstädte gefahren, in die weite Ostschweiz, schönen Ort übrigens im Rintel, hat auch Wein dort, gefällt mir sehr gut. Sie sind gerade eingestiegen mit der Frage, Herr Ritter, Sie sind gläubiger Christ, haben Sie mit Gott Zwiesprache gehalten, ob Sie kandidieren möchten? Und man merkt im Unterton schon, wie vermutlich die beiden Journalisten geschmunzelt haben oder gedacht haben, ja, jetzt haben wir den erzkonservativen Katholik eingekreist und jetzt machen wir einen Gacko.
Genau, aber es ist so ein Bekenntnis, das sie wollen erzwingen, dass er eigentlich gestohlen hat, Herdöpfel gestohlen hat und Kühe geplagt hat und so weiter. Es ist wirklich, nein, man muss das mal einfach festhalten. Es ist doch wahnsinnig, wie der Glaube, wenn jemand gläubig ist, im Tagesanzeiger fast skandalisiert wird. Mhm. Weil alles andere fragt man ja nicht. Man fragt ja nicht, was haben Sie sonst noch für Hobby und so weiter. Und sicher nicht als erste Frage. Und sie haben wirklich das Gefühl, das ist jetzt der Hammer, der Philipp Loser macht den Markus Ritter kaputt. Und jetzt, wie reagiert der Markus Ritter? Ich muss sagen, beeindruckend.
Er sagt einfach ja, ganz banal. Und er betont dann noch, er werde auch vor dem Wahltag noch einmal ins Flüeli Rampf gehen, oder? Also immerhin, das ist der Landespatron, oder? Wo dort die Heime war. Und er ging dort hin, um sich zu spüren. Die Welt sei so laut geworden und im Rampf sei es eben still. Und dann können er zu sich finden und sich hinterfragen. Ist doch grossartig.
Das ist grossartig. Und vor allem für einen Vertreter von der Mitte, von einer Partei, die es C gestrichen hat, wie sie sich offensichtlich an Philipp Loser, den Rat von Philipp Loser gehalten haben. Nein, ist das außerordentlich. Und da muss ich ja sagen, da hat er doch jetzt so viele Leute für sich schon eingenommen. Also einfach mal alle Leute, die eben noch finden, das Christentum hat etwas zu tun mit unserem Land, ist vielleicht der Unterschied zwischen Algerien und der Schweiz, hat vielleicht mit dem zu tun. Und dass er das auch so ernsthaft lebt, offensichtlich, das wird ihm noch helfen.
Es zeigt auch gewisse Demut und ein bisschen vor dem Amt. Das finde ich schon noch, das haben wir schon lange nicht mehr gehört, oder? Ja. Weil meistens führen sich Politiker auf, wie wenn sie immer alles wüssten und alles können. Nein, der Mann ist sich bewusst, wenn ich das mache, das wird nicht eine einfache Geschichte. Und ich,
aber es ist auch interessant, oder? In dem, dass er eben wirklich sagt, er hat Gott gefragt, ob er der richtig ist, ob er es nur für sich selber macht, ob es wichtig ist fürs Land. Tut er eine ganz schwierige Frage für ehrgeizige Leute, nämlich gut beantwortet. Ich meine, sind wir ehrlich, jeder, der zur Kandidatur da ist für den Bundesrat, das ist auch ein ehrgeiziger Mensch. Und das ist auch richtig.
Wir
wollen ehrgeizige Leute. Ja. Was haben Sie denn das Gefühl, warum sind wir aus den Steinzeithöhlen rausgekommen? Sicher nicht wegen diesen Losern, die solche Loser-Fragen wie Philipp Loser stellen. Sicher nicht wegen denen. Und ehrgeizige Leute sind gut, aber trotzdem hat sich das in dem linken Klima von der heutigen Zeit, in dem Philipp Loser-Klima, hat sich das so durchgesetzt, dass man ja nicht mehr darf sagen, dass man ehrgeizig ist, eben wie der Philipp Loser auch, der auch ehrgeizig ist, aber nie das würde zugeben. Dann ist das eine sehr gute Art, wie man eigentlich auch eine Demut kann zeigen kann, wo ich glaube, ist ehrlich. und stimmt dann. Mhm. Er sagt ja nicht, ich bin nicht ehrgeizig, aber er sagt, ich muss noch über das andere fragen.
Ja, ich muss noch Bruder Klaus und Gott.
Mhm. Ja. Ist ja, sehr, gut. Sehr gut. Wirklich.
Das geht dann weiter, das Interview. Man probiert ihn dann so ein bisschen in bürgerlichen Ecken zu stellen. Also der Viererblock, der gäbe es und wie er mit dem Viererblock umgeht. Mhm. Und dort tut er auch, es ist einfach wirklich entwaffnend, wie er sagt, ja, also er tut einfach, wenn er den Bundesrat sieht, er einfach Lösungen suchen fürs Land. Und ihm ging es um Lösungen und nicht um Ideologie. Und, aber es sind ja, es kommt dann das Beispiel, bringen die Journalisten von der Sparübungen, oder? Das tut ganz viele Menschen betreffen. Mhm. Und dann sagt er, ja gut, wir müssen halt vielleicht ein bisschen sparen, wir müssen halt ein bisschen zum Geld schauen. Also seine Antworten sind wirklich wahnsinnig gut. Er sagt auch zum Arbeitspensum, ja gut, er sei schon jetzt als Bauernpräsident, Nationalrat, in mehreren Kommissionen, sei er eigentlich immer am Arbeiten, 50, 60, 70 Stunden, wenn er Freizeit hat, dann würde er auf dem Hof helfen. Das sei für ihn normal. Und den Biohof, den er seinen Kindern übergeben hat. Und dann sagen die Journalisten sofort, ja, ob er dann will ich sagen, die Städter seien faul. Und dann sagt er, nein, das will er nicht sagen. Es sei einfach so, dass vielleicht halt Work-Life-Balance für ihn etwas anderes ist.
Das ist halt vielleicht auch eine Projektion von Philipp Loser, der auch nicht so wahnsinnig viel. Nein, er arbeitet viel. Das
muss man sagen. Ja, er genau. Viel. Markus,
er schreibt er schnell, von dem her, das ist nicht das Problem. Aber noch einmal zurück zum Viererblock. Das ist nämlich schon auch eine interessante Frage. Ich meine, irgendwo Viererblock. Die FDP und die SVP sind halt grösser als die SP. Und eigentlich hätte ich den Tagesanzeiger gerne einen linken Viererblock.
Natürlich.
Und ob jetzt die Linken die Mehrheit in dem Land haben, ja, also wenn man die Wähleranteile anschaut, stimmt das halt nicht. Das ist nicht so. Und Mitte, muss man halt auch mal ehrlich sein, sie sind nicht vor den Wählern getreten und haben gesagt, wir sind eine linke Partei, sondern sie sagen, wir sind eine bürgerliche Partei. Und wenn ein Bundesrat dann bürgerlich ist, ja, also dann hat es vielleicht auch mit dem Wähler wieder zu tun. Aber, nur vielleicht, keine Ahnung. Ich muss noch etwas korrigieren, das ist noch wichtig. Ich habe noch einen Hörer hat sich noch beklagt, zu Recht. Natürlich ein Bauer hat sich beklagt, dass ich gestern gesagt habe, Bauern sagen den Huren Sauhaufen. Und deshalb sage ich das natürlich wirklich eine grosse Leistung von Markus Ritter, dass er den Sauhaufen tut. Führen. Jetzt muss ich sagen, erstens, Sauhaufen ist für mich nicht so negativ. Also, ist eigentlich positiv
gemeint. Das sagt der Markus auch über die Redaktion bei dir.
Nein, das ist für mich eigentlich positiv gewesen. Trotzdem tue ich natürlich mich entschuldigen, falls ein Bauer. Aber so empfinde ich, das sind die meisten Bauern ja nicht. Weil sie haben ja Sau gern. Also, Sau ist ja auch nicht etwas Negatives. Etwas Im Gegenteil, das sind sehr schöne Tiere.
Vor allem in verarbeiteter Form.
Ja, gescheite Tiere. Nein, sind ja herzig, wenn sie mal leben. Sogar sehr herzig. Nein, also ich tue mich natürlich entschuldigen für den Ausdruck. Aber in der Sache bleibe ich dabei, und das spricht jetzt auch, wir sehen es ja bei dem Interview. Ich muss ganz ehrlich sagen, Markus Ritter ist für mich ein kleine Überraschung. Ich habe den nicht gut kennt. Und ich muss sagen, das ist ein starker Kandidat. Wir haben uns ja immer ein bisschen lustig gemacht über die Mitte, die Mühe hat, da einen guten Kandidat zu finden. Aber jetzt sind sie ein Spitzenkandidat. Martin Pfister kenne ich nicht. Wir schauen jetzt auch anschauen, wer das ist. Ich kann nichts sagen über ihn, aber der Markus Ritter ist ein hervorragender Kandidat.
Können wir noch Themen, die noch angesprochen werden, weil dann wird er noch ein bisschen plastischer. Also zur EU zum Beispiel, da sagt Markus Ritter die Streitbeilegung, der Mechanismus mit eben einem Gerichtshof der EU am Schluss, der liegt ihm, Zitat, wie ein Stein im Bauch. Und das ist noch verrückt, oder? Mhm. Er tut sich zwar im Bundesrat der bundesrätlichen Meinung selbstverständlich anschliessen, oder? Wo man jetzt schon gemacht hat. Aber er will in dem Vertrag schon noch genau lesen. Und das Verrückte ist, oder? Er spricht ja da aus etwas, wo ganz viele Leute im Bundeshaus, bis im Bundesrat, ja auch, das liegt denen auch in Stein im Buch, nur sagt es niemand mehr.
Genau.
Oder? Weil man ja das hat man der EU gerade wieder auf den Tisch knallt und gesagt, ist alles in Ordnung.
Genau.
Dabei, es ist wirklich, das liegt ganz viel. Und er spricht aus, was Sache ist. Auf die Alternativen angesprochen, sagt er einfach, ja, der Status quo. Ja, was willst du denn anders sagen?
Das ist ja genau die richtige Haltung. Timmy hat ja ein paar betont, ja, zur Kasse hätte ich gar nicht müssen wieder anfangen zu verhandeln. Man hätte erst wieder müssen anfangen zu verhandeln, wenn wir ein Problem haben. Aber natürlich, eben, ich muss jetzt sagen, je mehr ich höre von dem Markus Ritter, der wird keine einzige linke Stimme bekommen. Die schmecken das natürlich ganz genau. Und es wird eine interessante Auseinandersetzung, weil letztlich, ja, ich meine, Mitte hat ja gar keine anderen Kandidaten. Ein wilder Kandidat von der Mitte, völlig chancenlos, weil erstens haben sie ja gar niemand. Ich meine, wir haben ja alle abgesagt. Und auch die abgesagt haben, die können ja jetzt nicht mehr kommen. Also, es wäre ja unglaubwürdig. Von dem her muss ich sagen, die Verzweiflung vom Tagesanzeiger ist ein gutes Zeichen. Es ist auch die Verzweiflung von der Linken. Das ist also krass. Wir wollen jetzt nicht hochmütig werden, aber,
nein,
es, ist eine schwierige, es ist eine schwierige Situation für die Linken.
Nochmal ein Thema. Mieten, oder? Die beiden Städte kommen dann, ja, die Mieten steigen. Und er sagt ganz ruhig, ja, Bautätigkeit könne ich angesichts von der Zuwanderung eben nicht Schritt halten. oder? Es sind 146'000 zusätzliche Wohnbevölkerung gekommen, 2023. Und man muss vielleicht Mass halten bei der Zuwanderung. Das ist doch eine grossartige, ganz ruhige Argumentation. Ist wirklich toll. Oder noch ein letztes Beispiel. Die beiden Journalisten fragen ja, ob ihm denn der Aufstieg von Rechtspopulisten nicht Sorge bereite. Mhm. Und er gibt, es ist wirklich brillant, er sagt, also sorge mich ihm vor allem die Instabilität rund um die Schweiz. Mhm. Es stimmt einfach. Es ist entwaffnend ehrlich, es ist entwaffnend überlegt. Ich muss wirklich sagen, ich habe ihn nie unterschätzt. Aber das Interview, es kommt auch wirklich, weißt du, von tief raus. Das ist nicht gestaged, das ist nicht PR-mäßig verfloskuliert, wie so viele Interviews. Es kommt einfach wirklich aus einer tiefen Überzeugung. Und der Mann hat nachgedacht.
Genau, und das ist noch ein Interview, das müssen wir vielleicht uns merken, falls er Bundesrat wird.
Das ist das
letzte gute Interview gibt, ja. In dem kein Kommunikationsheimnis von der Bundesverwaltung da probiert, alles wieder gerade zu streichen, wo man nichts mehr merkt. Nein, es ist ein interessanter Kandidat. Ich betone es noch einmal, Martin Pfister ist vielleicht genauso ein guter Kandidat, weiß nicht. Und von dem her muss man die Mitte wirklich loben. Sie haben sich zwar ein bisschen lächerlich gemacht mit diesen vielen Absagen, hat nicht so wahnsinnig koordiniert ausgesehen, aber jetzt haben sie also eine absolute Bombe als Kandidat. Wie gesagt, die Provokation ist stark. Also für die Linken ist es eine sehr, sehr schlechte Nachricht. Sie haben schon zwei Bundesräte, die unfähig sind. Und jetzt kommt noch einer von der Mitte, der sehr fähig wirkt und vor allem bürgerlich ist. Also die können sich jetzt zusammen bröseln im Bundesrat. Wäre es ganz, ganz schwierig für die Linken. Von dem her habe ich das Gefühl, ja, die werden jetzt schon alles noch machen. Zum Schauen, dass in der Mitte, oder? Dass in der Mitte anfängt zu kippen.
Ja, das, auf jeden Fall. Also das ist ganz, ganz
schwierig. Ich weiss nicht, was denn die sollen machen in der Mitte. Komm, wir gehen mal das Szenario durch. Ich meine, die Linke in der Mitte, und da gibt es ja auch ein paar.
Genug,
zu viel. Was machen die?
Ja, es ist natürlich jetzt, an sich könnte es irgendein Mätzchen, oder? Also man könnte jetzt irgendjemand so ein bisschen an der Fraktion vorbei aufstellen, oder so wie man, ich meine, bei der Wahl von der Viola Amherd, hat ja im ersten Wahlgang Gerrit Pfister ziemlich viele Stimmen gemacht. Das war ein Spiel gewesen, vermutlich von FDP und SVP. So ein Spiel kann man probieren. Aber am Schluss, die beiden Chefs, also der Fraktionschef Philipp Regi und der Gerhard Pfister, haben offen gesagt, die erwarten, dass da niemand mitmacht, oder, von der Fraktion. Und also eine andere Partei, das glaube ich sowieso nicht, weil dort geht es dann um die Retourkutsche, die droht.
Genau, das hast du jetzt richtig gesagt. Und das muss man vielleicht noch einmal betonen für alle die Journalisten, die auf dem Niveau sind vom Glon-Journalist Fabian Renz. Das Hauptproblem bei Bundesratssitzungen ist immer die Wahl, ist immer die Retourkutsche. Ja. Die SP kann sich nicht leisten, einen inoffiziellen Kandidat von der Mitte und sicher nicht von einer anderen Partei zu wählen, weil die müssen wahnsinnig Angst haben, dass dann schon in den Gesamterneuerungswahlen nachher alle Bürgerlichen, die Vereinigten Bürgerlichen, sagen, jetzt SP, jetzt brennen wir euch einen rein, und zwar den Jürgen Rosen von der GLP. Das können sie dann machen. Ja. Oder die Retourkutsche läuft dann so, dass GLP plötzlich einen Bundesrat überkommt auf Kosten von der SP. Und das fänden wir sehr gut. GLP wäre Jürg Bosen wäre ein ganz guter Bundesrat, und sicher einer mit mehr Kerzen
als der Beat Jans. Als jemand anderes.
Nein, und das ist, deshalb sind die Planspiele von so Klon-Journalisten wie Fabian Renz, die sind lächerlich, die sind überflüssig. Die sind eigentlich desinformativ, weil er wahrscheinlich schon besser weiss. Aber er muss jetzt einfach einen Artikel schreiben, und es ist ihm nichts anderes eingefallen, und dann bringt er den Schott. Die SP wird sich hüten, er wird auch Gutsche zu machen, weil sie wissen ganz genau, das nächste Mal verlieren wir nachher einen Sitz.
Ja, und darum, es könnte sein, dass die Wahl relativ langweilig wird.
Ja, das sagen wir jetzt noch nicht. Oder? Wenn wir sagen, der wird gewählt, wird er nicht gewählt. Also von dem her sind wir überzeugt, dass Martin Pfister wird Bundesrat.
Ja, vielleicht ist ja die Gesundheitsdirektion vom Kanton Zug auch ein Sauhaufen wie der Bauernverband. Oder?
Genau.
Das müssen wir noch herausfinden.
Wobei Kanton Zug ist alles so fantastisch. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Der Urs Fuhrer, der Direktor vom Gewerbeverband, hat einen interessanten Artikel geschrieben im Nebelspalter über die sogenannte Umweltverantwortungsinitiative, die nichts mit Umwelt zu tun hat, nichts mit Verantwortung zu tun hat und viel mit einer antikapitalistischen Steinzeitinitiative. Um was geht's?
Ja, er hat nochmal darauf hingewiesen, woher eigentlich der Gedanke kommt. Und das ist so Club of Rome, die berühmte, die Grenzen des Wachstums, irgend so ein Büchli. Also ich habe es auch mal gelesen, und nicht irgend so ein Büchli. Es ist furchtbar, es ist so die nach 68er Ideologie, dass man eigentlich alles muss kaputt machen, wo man aufgebaut hat. Wirtschaftswachstum ist schlecht. Wir werden untergehen, wenn wir nicht verarmen. Also, es ist wirklich eine Verwahrlosungsthese. Wahnsinnig beliebt in den 70er, 80er Jahren. Auch wirklich im Kern von der Gründungen von grünen Parteien quer durch Europa, wenn ich das so ein bisschen, darf man glaube sagen, oder?
Ja,
die Grünen überall haben sich auf das, der Klapper vom Grenzen des Wachstums berührt. Und der letzte, absurdeste Auswuchs ist jetzt die Initiative, wo auf dem basiert, die Ideologie, die hat vorwärts gemacht. Sie basiert dann auf so einem Konzept, wo der Matthias Wackernagel gemacht hat, dort auch noch ein Interview mit dem im Nebelspalter, oder wo alles, was Wirtschaft ist und Innovation ist, einfach ablehnt. Wie wenn es das nicht gäbe? Einfach weg.
Es ist aber sehr wichtig für die Leute, die nicht so, und das ist auch richtig, dass sie sich nicht mit dem beschäftigen, so Ideologiegeschichte anschauen. Ist es eben sehr typisch, dass man allen diesen Leuten, wie man Wackernagel oder eben bei den Autoren von Grenzen des Wachstums, eigentlich merkt, wenn man ein bisschen kratzt, kommt der Antikapitalismus führen. Es geht ihnen gar nicht um die Umwelt, sondern es geht ihnen letztlich um das Wirtschaftssystem, das sie nicht gut finden. Jetzt kann man über das lange diskutieren, aber die Geschichte hat eigentlich gezeigt, dass die meisten Menschen lieber im Kapitalismus leben als im Sozialismus oder in der Planwirtschaft oder und so weiter. Der Kapitalismus ist eben in den 60er Jahren so unbestritten gewesen letztlich.
Weil das alle,
ja, weil alle Arbeiter also, haben ja nicht mehr gefunden, ja. Der Kapitalismus ist nicht gut. Sie haben ja gesehen, was in der DDR läuft und haben gesehen, nein, das funktioniert nicht. Und dann haben die Linken etwas Neues erfunden. Dann muss man wirklich mal so sagen, und das ist die ganze grüne Bewegung. Und nein, ich will es betonen, es gibt gute Argumente, dass man schaut zur Umwelt, das ist gar keine Frage. Ressourcen schonen ist immer schon im Kapitalismus prämiert worden, weil du bist nämlich dann billiger. Genau. Also setzt es dir auf dem Wert durch. Das ist gar nichts Neues. Also Umwelt ist nicht das Thema. Umwelt sind wir alle auch dafür. Der Punkt ist, ob das ganze Wirtschaftssystem musst zur Sau machen, damit die Umwelt kann schützen. Ja, vielleicht kann man die Umwelt schützen, wenn wir nachher alle wieder in der Steinzeit hocken und alle anderen sind verhungert und nur noch ganz wenige Leute dürfen leben, unter anderem die grünen Autoren. Aber etwas will ich schnell sagen, Grenzen des Wachstums ist ja auch deswegen interessant gewesen, die haben ja ganz viele Prognosen gemacht. Mhm. Alle nicht gestummt. Alle falsch. Und das darf ich sagen als der Chef-Prognostiker von dem Land, wo immer auf den Deckel daneben bleibt. Aber also, die Grenzen des Wachstums ist ein wunderschön. Grenzen des Wachstums heisst, schöner Titel, alles falsch gewesen. Alle Prognosen vollkommen falsch gewesen. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema.
Ja,
das ist ein ganz interessantes Thema. Der Donald Trump will Gaza amerikanisieren. Er will es übernehmen und will es zu einer Riviera machen am Mittelmeer. Florida am Mittelmeer, kann man sagen. Und die 2 Millionen Einwohner, die jetzt in Gaza sind oder jetzt langsam zurückkommen, die sollen ja, in anderen Ländern angesiedelt werden. Was ist da die wichtigste Erkenntnis, Dominik?
Ich finde auch da, er tut etwas aussprechen, wo Sache ist, wo klar ist, dass die 2 Millionen, in den allermeisten Fällen, sind das Antisemiten und Radikalinskis. Du hast einmal ein Memo gemacht, es hat einmal so eine Befragung gegeben, von einem palästinensischen Befragungsinstitut. Ich habe jetzt Zahlen nicht mehr im Kopf, aber
ja, wahnsinnig.
Deutlich über 80% tun antisemitische Stereotypen, finden es gut und so weiter. Man kann das nur schon wegen dem. Und dann hat man die Schulen, die ganzen Generationen von Terroristen, die an diesen UNRWA-Schulen ausgebildet worden sind. Das ist eine Katastrophe. Und dann ist natürlich auch so, grosse Teile von dem Gazastreifen sind kaputt. Wieder aufbauen. Und vor allem die Hamas das wieder aufbauen lassen, damit die einfach wieder frische Tunnel bauen. Also, dann sind wir wieder in 4, 5, vielleicht auch 10 Jahren, sind wir wieder am gleichen Ort. Das sagt Hamas auch. Wir werden weiter noch ganz viel 7. Oktober 2023 machen, weil wir jeden Juden am liebsten abschlachten wollen. Das bringt nichts. Und darum muss man etwas Neues machen. Darum finde ich den Vorschlag gut. Und er zieht damit auch die anderen Länder in die Verantwortung. Das finde ich als Verrückte.
Ich glaube, das ist das.
Alle die arabischen Länder, die sich einen Scheiß drum scheren, wie es den Palästinensern geht, die müssen jetzt einmal Verantwortung übernehmen.
Die, vor allem müssen sie einen Vorschlag machen, einen Gegenvorschlag, oder? Das ist ja, ich muss das sagen, beim Trump ist ja eine der wichtigsten Methoden, ist, dass er den Stein so weit rührt, im Teich, wie niemand. Also, das ist wahnsinnig. Ich meine, dass sich einer getraut, im Jahr 2025 im Prinzip zu sagen, wir tun 2 Millionen Leute umsiedeln. Das haben wir das letzte Mal nach dem Zweiten Weltkrieg gemacht. Übrigens auch mit Einverständnis von den Alliierten, oder?
Ja, also,
ganz Osteuropa
hat man neu geordnet. Zur Problemlösung.
Absolut. Und der Punkt ist wirklich, ganz gleich, was wir jetzt mal von dem Vorschlag halten, den können wir dann morgen noch ein bisschen mehr vertiefen. Aber grundsätzlich ist einfach mal gut, dass einer sagt, hört mal, jetzt haben wir 80 Jahre lang die Illusion gehabt von der Zwei-Staaten-Lösung. dass sich die irgendwie versöhnen und dann beide so fröhlich miteinander zusammenwohnen. Hamas hat eigentlich bewiesen, dass es nicht geht. Das liegt vor allem an Hamas. Oder? Hamas hat den Staat bekommen, dass Gaza ist ja eigentlich völlig autonom gewesen. Die haben können mit dem machen, was sie wollen. Was haben sie gemacht? Ein Waffenlager, ein Raketenlager. Sie haben es vergeben. Sie haben es vergeben. Also Hamas hat eigentlich bewiesen, dass alle die Bemühungen, die man vorher gemacht hat, zwei Staaten, Lösungen und so weiter.
Land gegen nicht. Frieden.
Es geht nicht. Also, der zweite Staat, der zweite palästinensische Staat, neben Israel, wird immer ein Terrorstaat. Und deshalb ist natürlich schon von Trump unglaublich mutig und interessant, dass man einfach mal sagt, hey, räumt das Gaza.
Ja.
Und Palästinenser sind vor 100 Jahren alles Araber gewesen, also sollen doch die arabischen Länder das Problem lösen. So wie die Bundesrepublik Deutschland auch hat alle Schlesier und Ostpreußen und Sudeten einfach müssen aufnehmen müssen. Weil sie halt selber schuld sind. Sie haben einen Fehler gemacht. Und irgendeinmal, was war der Fehler? Sie haben den Krieg verloren. Und das ist halt bei den Arabern auch so. Die haben so viel Krieg verloren wie niemand. Und das gibt irgendeinmal Konsequenzen. Und von dem her, meiner Meinung nach, sehr ein interessanter Vorschlag. Ich würde es den Amerikanern nicht empfehlen, Gaza wirklich zu übernehmen. Gehen das die Israelis.
Ja.
Das ist sehr teuer, das alles aufbauen. Ob das dann nachher funktioniert, ist eine andere Frage. Aber du hast es gesagt, ich betone es noch einmal, jetzt sind die Araber unter Druck. Sie müssen eine neue Lösung, sie müssen eine andere Lösung bringen. Weil das ist eine neue Lösung. Die steht jetzt auf dem Tisch und die kommt nicht mehr weg. Die ist jetzt auf dem Tisch. Genau. Die steht.
Die ist auch den Leuten eingepflanzt. Und ich glaube wirklich, sie entspricht auch letztlich gewissen ja, mit einem gewissen Gefühl, das es in Israel natürlich auch gibt. Oder?
Aber nicht nur in Israel. Ich glaube eben, dass die meisten Leute, das ist ja das Brutale, die meisten Leute wissen, so geht es nicht. Es
ja, ja.
kann ja nicht sein, dass wir jetzt 80 Jahre Krieg haben.
Ja.
Es langt jetzt einfach. Und gut, ob jetzt die Israelis schuld sind oder Palästinenser, ist man eigentlich langsam.
Genau.
Ich finde einfach, ich möchte eine Lösung. Und das Schlimme an der Geschichte ist ein bisschen das, dass man sieht, ethnische Konflikte, wenn sie mal da sind, gibt es eigentlich nur eine Lösung. Das Land teilen.
Mhm.
Oder wenn sich die einen nie damit abfinden mit dem Kompromiss, müssen sie halt gehen. Sudeten-Deutsche sind nicht mehr in der Tschechoslowakei oder der Tschechien. Die Finnen hat man einfach rausgerührt, aus Russland rausgerührt. Auch ungerecht gewesen, ist jetzt halt so. Sonst gibt es keine Ruhe. Die Schweiz ist das einzige Land, das damit umgehen kann, dass wir unterschiedliche Sprachen haben und unterschiedliche Kulturen. Wir sind der Sonderfall und nicht der Normalfall. Mhm. Gut, gehen wir noch zu einem anderen Thema. Zürich hat ja zu tun mit dem schweizerischen Föderalismus, gehört immer noch zu der Schweiz. Obwohl wir die Stadt Zürich langsam könnten auch auf Gaza vielleicht auslagern. Das würde vielleicht noch Gaza helfen, wenn es dann amerikanisch wäre. Nein, Zürich zahlt den ausländischen Sozialhilfebezüger Rechtsberatung. Ja, warum denn?
Ja, weil wenn du sehr lange Sozialhilfe beziehst, dann kannst du unter Umständen deinen Aufenthaltstitel verlieren. Oder? Weil wir sagen, wir wollen eigentlich nicht eine Zuwanderung haben von Leuten, die einfach über Jahre.
Wir wollen keine Betrüger!
Wir wollen
keine Bescheisser! Warum ist das so schlimm,
dass wir keine Bescheisser wollen? Ja, sogar dann, wenn sie nicht bescheissen. Es geht darum, das ist nicht ein urliberaler Ansatz. Menschen dürfen in die Schweiz kommen, aber sie müssen für sich selber schauen.
Genau.
Oder? Und damit das nicht passiert, also die Stadt Zürich finanziert die Rechtsberatung gegen die Migrationsbehörde vom Kanton Zürich, oder?
Das
muss man sich mal vorstellen.
Rot-Grün-Zürich, schau mal, Rot-Grün-Zürich. Nicht ganz Bachen. Wir haben heute ja ein Memo geschrieben über die Zustände in Deutschland, die sind noch extremer, als was wir kennen.
Ja.
Aber wenn wir so weitermachen, gehen wir auch in die Richtung, wo man einfach sieht, die Migrationspolitik, die erstens keine Regeln mehr durchsetzt und zweitens so naiv ist, dass, also, ich weiss gar nicht, ob die Asylbewerber so viel lachen können, wie sie müssten lachen über uns. Ich meine, wir sind ja nicht ganz wach. Eine Familie finde ich wirklich am eindrücklichsten. Syrische Familie, 2015 in Deutschland gekommen. Das war ja Angela Merkel, die gesagt hat, wir brauchen unbedingt Fachkräfte.
Und wir schaffen das.
Wir haben Fachkräfte.
Die Raute.
Genau. Und jetzt haben wir dort das Familienoberhaupt in dieser Familie. Die haben jetzt 13 Kinder. Der Vater hat 13 Kinder gezeugt. Ja, schön für ihn. 5 von diesen Söhnen sind im Gefängnis jetzt. 5. Könnt ihr schauen, für was? Für Messerstecherei, für räuberische Erpressung, für Totschlag. Ich meine, das sind die Fachkräfte, die Angela Merkel angehört hat. Gratulieren. Vielleicht ist eine Pastorentochter aus Ostdeutschland nicht die beste Arbeitgeberin. Könnte noch sein, dass sie sich da ein bisschen tauschen hat. Gut, das war Bern einfach gewesen. An dem 5. Februar 2025. Entschuldigung, Dominik Feusi, machen es so. Wenn ihr die Art von Journalismus gut findet, könnt ihr uns abonnieren auf nebelspalter.ch. Zweitens, könnt euch nie entschuldigen, wenn euch ein Nachteil einfach an einem blöden Moment plötzlich tut läuten. In dem Sinne, macht's gut, bis morgen. Zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch